D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und heute Abend verdienen wir mit Musik ordentlich Geld. Das versuchen wir zumindest. Das kann doch eigentlich so schwierig nicht sein. Wenn uns etwas so berührt wie Musik, tanzen lässt, sogar zum Weinen bringt, dann muss es uns doch auch irgendwie was wert sein. Die Radiowissen-Reporterin Christina Kiauka, wie viel ist dir denn deine Lieblingsmusik wert?
Die ist mir schon was wert. Also ich gehe schon regelmäßig zu Konzerten, auch wahnsinnig gerne. Früher habe ich auch sehr viel CDs gekauft. Es war immer so mein Highlight, so einmal im Monat in die Musikabteilung zu gehen und da alles durchzuhören. Aber ich höre fast keine CDs mehr. Jetzt habe ich so ein Streaming-Abo. Also ein bisschen was zahle ich schon, aber ob es beim Musiker landet, ich weiß nicht.
Mit Musik Geld verdienen, live im Akkord. So heißt heute Abend die Radiowissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Freger und habe dieses Jahr schon 3 CDs gekauft.
D-Radio Wissen.
Mit Musik Geld verdienen. Live im Akkord haben wir die Sendung heute Abend mal genannt. Als Maler und Lackierlehrling hatte Bushido 300 Euro im Monat. Jetzt hat er seinen Stundenlohn von 80.000 Euro, wenn er auf der Bühne steht. Das hat er mal in einem Interview in der Süddeutschen erzählt. So ein Angeber. Aber Live-Auftritte, das sind eine wichtige Möglichkeit für Künstler, um eben an Geld zu kommen. Wir wollen uns das jetzt mal kurz genauer anschauen, womit ein Musiker so Geld verdienen kann. Die Radiowissen-Reporterin Christina Kiauka. Welche Möglichkeiten haben denn Bands oder Solomusiker?
Also lassen wir erstmal die Werbung außen vor und kommen zum Hauptgeschäft. Live-Musik spielen ist natürlich das Naheliegendste da. Wie viele Leute Konzerte besuchen, die Zahl schwankte in den letzten Jahren immer ein bisschen. Das war im letzten Jahr zum Beispiel laut der Branche 23 Millionen Besucher. Das ist zwar ein bisschen mehr als 2012, aber eigentlich fast der gleiche Wert wie 2011.
Was verdient ein Musiker an so einem Konzert?
Im Schnitt kosten Eintrittskarten 32 Euro. Wie viel genau da beim Musiker bleibt, das lässt sich aber nicht so einfach sagen. Als Richtwert werden da oft 10% vom Eintrittspreis genannt. Aber das lohnt sich schon noch. Das sagen zum Beispiel Bands wie Fettes Brot, dass das für sie eine wichtige Einnahmequelle ist. Wichtiger zum Beispiel als das Streaming von Musik.
Welche Rolle spielt Streaming für Musiker?
Also der Markt mit Streaming kommt in Deutschland gerade so in Schwung. Rund 18 Millionen Menschen in Deutschland nutzen Dienste wie Spotify, Deezer, Juke oder Soundcloud, wohingegen die Downloadzahlen für Musiktitel in etwa jetzt gleichbleibend geblieben sind. Und du wirst mich jetzt wahrscheinlich fragen, was kommt da bei den Musikern rum?
Was kommt da bei den Musikern rum?
Nicht so viel. Ein großer Dienst hat im letzten Winter ja auch mal ein paar Zahlen rausgerückt. Pro Stream gibt es 0,6 bis 0,84 Cent. Und das ist das Geld, das dann an die Rechteinhaber, also meist an die Plattenfirmen fließt und noch nicht direkt bei den Musikern landet. Das finden viele Bands natürlich nicht so cool. Zum Beispiel die New Yorker Band Grizzly Bear hat sich über Twitter beschwert, dass sie für 10.000 Streams ihrer Songs nur etwa $10 erhalten hätte. Und auch durch die Medien geht ja immer wieder das Get Lucky, immerhin einer der erfolgreichsten Songs im letzten Jahr. Dafür sollen Daft Punk nur etwa $13.000 bekommen haben.
Heißt das, es geht ja letzten Endes doch wieder um die CD?
Also ich wäre da vorsichtig. In Deutschland spielen zwar CD-Verkäufe eine große Rolle im Musikgeschäft. Sie machen 2/3 des Umsatzes aus. Aber vor allem verkauft sich da gut deutschsprachige Musik. Also der Schlager zieht. Und ich habe in einer Studie gelesen, dass im Schnitt von der CD 4% des Verkaufspreises an die Künstler gehen.
Wenn wir ein bisschen zurückgucken, in den vergangenen Jahren wurde ja viel um die Urheberrechte gestritten. Was kommt denn dabei ungefähr rum?
Die Rechte der Urheber von Musik, also von Komponisten und Musiker, die vertritt er in Deutschland für die meisten Musiker die GEMA. Da gibt es zwar auch andere Organisationen, weil so ganz unumstritten ist die GEMA ja auch nicht. Also früher war das relativ einfach mit den Urheberrechten. Die fielen ja dann, da gab es dann Lizenzen für Aufführungsrechte, für Tonträger, also Platten und CDs oder eben für das Senden von Musik im Radio, so wie wir das machen hier bei D-Radio Wissen oder im Fernsehen. Aber in Zeiten von Streaming und Downloads alles nicht so einfach, wie man da die Urheberrechte bezahlt. Das hat eine Weile gedauert. Jetzt gibt es mit den meisten Anbietern Kompromisse, wie viel sie für Urheberrechte abdrücken müssen. Nur außen vor ist noch immer YouTube. Da gibt es nach wie vor keine Einigung, weil YouTube nicht bereit ist, das zu zahlen, was die GEMA und teilweise auch die Musikfirmen verlangen.
Das hört sich ja jetzt für die Musiker nicht so richtig ideal an. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte meine Lieblingsband trotzdem unterstützen, was kann ich denn dann tun?
Ja, eigentlich, das ist schon mal ein erster guter Anfang, dass du dir darum Gedanken machst. Fast die Hälfte der Deutschen ist laut einer Online-Umfrage nämlich gar nicht bereit, Geld für Musik auszugeben. Also mein Tipp ist zum Beispiel beim nächsten Konzert oder Festival einfach nochmal einen Schlenker zum Verkaufsstand zu machen, da eine Platte, ein T-Shirt oder sowas zu kaufen. Ich war letztens zum Beispiel bei so einem kleinen Konzert, da gab es selbstbedruckte Geschirrtücher von der Band. Und fast jede Band hat ja so einen Quatsch auch im Online-Shop, den man, oder was heißt Quatsch, auch schöne Sachen, die man da bestellen kann. Und da bleibt dann schon was bei der Band hängen. Und wenn es jetzt um ganz kleine Bands geht, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die für recht unbekannte, aber ganz tolle australische Musiker regelmäßig Hauskonzerte organisiert. Die habe ich einfach mal in meinem Wohnzimmer aufgenommen und bekocht. Und dann gibt es ja für immer mehr Bands auch die Möglichkeit, die über Crowdfunding zu unterstützen. Also zum Beispiel fürs erste Album dann Geld zu geben. Das ist ja dann echt nur ein Klick, die Kohle wandelt rüber und zack, macht man einen Musiker. Jetzt nicht unbedingt reich, aber glücklich.
Crowdfunding, eine Möglichkeit, direkt bei der Band kaufen, die andere Möglichkeit und ihnen Unterschlupf gewähren. Dann hat sich das auch mit dem Groupie-Dasein gleich erledigt. Christina Kiauka, dir vielen Dank. Mit Musik Geld verdienen, live im Akkord. Jede Branche braucht dabei einen guten Agenten. Zumindest wollen uns das die Agenten glauben machen. Aber vielleicht auf der anderen Seite ist das auch notwendig, wenn ich als junge Band im Musikbusiness tatsächlich überleben will. Alex Kralisch ist bei Universal Music und kümmert sich dort darum, wenn junge Bands unter Vertrag genommen werden sollen. Und die Frage geht an ihn, Alex. Was ist aus deiner Perspektive der größte Fehler, den junge Bands häufig machen?
Ich würde sagen, eine gewisse fehlende Eigenständigkeit. Dass sich viele Bands halt den Fehler machen, sich Bands oder Künstler, die sie gut finden, zu kopieren. Und ich, also im Grunde ist ja die sich dazu inspirieren zu lassen, natürlich genau der richtige Ansatz. Aber mir fehlt persönlich in Deutschland so ein bisschen so der Mut, etwas Neues zu machen und sich halt zwar inspirieren zu lassen, aber das Ganze dann nochmal auf ein anderes Level zu heben.
Was natürlich auch schwierig sein kann, wenn du jetzt wirklich irgendwie eine junge Band bist und versuchst schon einen ganz eigenen Style zu finden. Was du ja erstmal machst, ist halt irgendwie auf die anderen gucken, oder?
Nee, natürlich, unbedingt. Aber ja gut, das ist halt auch die Frage, was gibt es da, womit sich dann halt irgendwie Bands im Moment, wovon sich mehr Bands im Moment inspirieren lassen. Also der Hip-Hop-Markt in Deutschland, der ist natürlich großartig. Da gibt es viel Mut, da gibt es viel Eigenständigkeit, wo Bands dann oder Künstler da ihren eigenen Weg gegangen sind. Und deswegen ist das ja auch so erfolgreich gewesen, ne? Im Vergleich jetzt zur Gitarrenmusik in Deutschland, die den Ganzen im Moment natürlich auch so ein bisschen hinterher stellt.
Ist die Folge dann auch für solche Bands, wenn die erstmal nur kopieren, dass die auch gar nicht richtig am Markt ankommen, weil die nichts Eigenes haben?
Das vielleicht, ja. Also ich würde das jetzt nicht überbewerten. Es liegt jetzt nicht nur daran, liegt natürlich auch daran, dass halt die Leute, die da dann halt die Bands unter Vertrag nehmen, also das bin jetzt nicht nur ich, sondern es sind halt auch Booker und Manager und Verlage, dann natürlich auch in gewisser Weise auf den Markt reagieren. Also so ein bisschen so, dass das Rad sich da halt um sich selber dreht. Also wenn halt irgendwie wenig gute, ich sag jetzt mal zum Beispiel Gitarrenmusik halt irgendwie im Markt ist, dann kommen auch die Leute dann natürlich nicht dahinter oder die Agenten oder der Manager dann sagen auch, okay, dann müssen wir vielleicht dann auch mehr auf Hip-Hop gehen. Ne?
Dann machen wir es mal besser. Worauf müssten, du hast gerade gesagt, so ein eigener Style wäre ein Punkt, Bands ganz konkret achten und vielleicht auch, kannst du an einem Beispiel mal erläutern, wer es gut gemacht hat in den vergangenen Jahren?
Was man auf jeden Fall im Moment halt herausstellen muss, wofür Deutschland vor allem im Ausland total hoch angesehen ist, ist halt die ganze elektronische Kultur. Ne? Das ganze Deep House, ich meine, das, was sich aus dem Deep House in den letzten Jahren so entwickelt hat, was jetzt mehr so ein Soft House Pop-Wunder geworden ist, da ist wahnsinnig viel passiert. Aber was natürlich auch daran lag, dass die Hauskultur in Deutschland halt super, super erfolgreich und super etabliert auch über die vielen, vielen Jahre schon ist. Ne? Und sich die jungen Kids, die jetzt sich davon inspirieren lassen, nebenbei natürlich auch andere Musik, auch Popmusik hören und das halt irgendwie verbinden. Das ist halt zum Beispiel etwas, was im Moment halt total, total aufregend ist, weil da total viel passiert und total schöne neue Songs entstehen. Und die werden auch mit dem entsprechenden Erfolg dann auch gewinnen.
Zum Beispiel wer? Bei wem läuft's gerade?
Ja, man kann da halt irgendwie Klangkarussell natürlich nennen, ne? Wankelmut, das sind halt so Produzenten, die halt sich halt von diesem Haus inspirieren haben lassen, selber viel auflegen, aber dann angefangen haben, auf Songstrukturen zu gehen, im Unterschied zu instrumentalen House-Tracks.
Heißt das auch schon letztendlich so ein, wie mache ich es richtig, fängt auch schon dabei an, dass die Band irgendwie einen Namen haben muss, der, ich weiß es nicht genau, passt zum eigenen Image, also Wankelmut sagt natürlich auch was aus.
Ja, das sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also Namen sind Schall und Rauch und auch mit einem skurrilen Namen oder nur mit deinem eigenen Namen kannst du genauso weit kommen wie mit einem Namen, über den du dir halt ein halbes Jahr Gedanken gemacht hast. Das wird am Ende, wenn du dir zu viele Gedanken gemacht hast, keiner verstehen.
Brauchen junge Bands auch eine vernünftige Beratung? Also ich denke auch sowas wie Verträge braucht auch immer einen Juristen, der da mal drauf schaut.
Okay. Selbstverständlich. Also es hilft natürlich ungemein in einer Industrie, die so komplex ist wie die Musikindustrie, jetzt in Deutschland, auch eigentlich überall in allen westlichen Kulturen, da jemanden zu haben, der vielleicht nicht nur einen Fuß drin hat, sondern auch die ganzen Gegebenheiten besser versteht als die Künstler, die das halt, also jetzt mal Verträge, zum Beispiel Labelverträge, die sind halt so komplex, die kann man auch, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, eigentlich nicht verstehen, wenn man sich da niemanden holt, der da wirklich eine Ahnung von hat.
Das ist ja auch so dein Geschäft. An welcher Stelle bist du aktiv? Wie suchst du zum Beispiel nach neuen Bands?
Es gibt da zwei Sachen. Einmal halt irgendwie eine ganz statistische Betrachtungsweise. Man schaut sich an, was im Netz halt irgendwie viele Views, viele Klicks, viel Aufmerksamkeit schafft. Und natürlich das, danach gehe ich relativ viel. Aber auch, wenn mich was umhaut, dann ist es mir dann am Ende auch egal, ob es 1 Million oder 1.000 Views oder Streams hat.
Sagt Alex Kralisch von Universal. Stellt sich die Frage, wie und wo man damit eigentlich Geld verdient, als Künstler und als Label. Große Labels können beim Geldverdienen helfen. Mit Musik Geld verdienen, live im Akkord, so heißt die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz am Donnerstagabend. Also bei den großen Labels geht es darum, dass die Vertriebswege haben. Dann schafft man es auch mal in den Mediamarkt oder in andere Elektronikfachgeschäfte. Es geht um Kontakte. Auf der anderen Seite fürchten viele Bands aber auch die Kommerzialisierung und scheuen die sehr, sehr engen Verträge der Labels. Alex Kralisch entscheidet für Universal Music, arbeitet bei Artists and Repertoire in der Abteilung. Das heißt, er entscheidet unter anderem, wann er eine Band unter Vertrag nimmt im Label. Und die Frage geht an ihn. Alex, wie viel Geld verdient ihr denn dabei?
Also wir als Label bilden ja nur einen bestimmten Sektor im Markt ab, ne? Also wir kommen auch relativ spät erst ins Spiel, wenn der Künstler im besten Fall auch schon gewisserweise live sich etabliert hat, um dann die Musik, die der Künstler dann macht, auch entsprechend breit den Leuten anbieten zu können. Durch Radio-Kontakte, durch Promotion, durch Print-Promotion, die wir dann halt irgendwie hier machen, durch Marketing natürlich auch, Werbung, die wir schalten. Also wir kommen dann relativ spät eigentlich erst ins Spiel.
Jetzt sag uns einmal, wie ihr damit Geld verdient. Also wo ist sozusagen das, was sich für euch rechnet?
Ja, wir verdienen tatsächlich immer noch im Verkauf von CDs in der Marge, die da halt irgendwie überbleibt und Downloads, das ist im Moment am stärksten.
Ist das auch das, wo die Bands am meisten mit dem Geld verdienen oder wie sieht es bei denen aus?
Das ist im Moment relativ, also ja, im Grunde schon, ne? Aber das ist, da muss ich dann natürlich, das muss schon sehr erfolgreich sein, dass das dann auch irgendwie Bands vom Verkauf ihrer Tonträger dann auch davon leben können. Also das ist im Moment für die Band selber eine Kalkulation, die sich irgendwie aus vielen Dingen zusammenstellt. Also da kann dann natürlich halt irgendwie der Verkauf von Tonträgern eine Rolle spielen und wird im großen Verkauf natürlich auch im großen Erfolg, aber spielt live natürlich auch eine gewisse Rolle, ne?
Wenn ich jetzt mal an Festivals oder Konzerte denke, da sind ja viele Faktoren mit dabei. Wie rechnet sich das wann für eine Band?
Ja, das rechnet sich natürlich dann, wenn viele Leute das sehen wollen und wenn viele Leute den Erfolg haben wollen. Ne? Also das ist natürlich eine gewisse Entscheidung dann auch von einer Band zu sagen, ich möchte damit Geld verdienen und dafür dann auch gewisse Kompromisse eingehen, mich kommerzieller halt irgendwie am Markt präsentieren oder ich möchte da halt irgendwie fernab von Kompromissen mein Ding durchziehen. Ne? Also das ist im besten Falle verbindet sich das natürlich, aber es ist auf jeden Fall für eine Band heutzutage nicht einfacher geworden, mit Musik Geld zu verdienen.
Heißt das, ich habe das so in den Statistiken gefunden, dass man zwar, wenn man einen großen Erfolg hat, natürlich auch mit den CDs Kohle verdienen kann, aber dass es letztendlich für die Schwelle davor eher darauf ankommt, bei Festivals und Live-Konzerten da zu sein, weil da was abfällt?
Ja, selbstverständlich, klar.
Kannst du das mal schildern an der Band? Also über wie viel Kohle reden wir da, wenn ich einen Festivalauftritt habe? Ich weiß, das hängt auch von der Größe ab, aber einfach mal eine Vorstellung zu bekommen.
Das hängt unbedingt von der Größe ab. Also das ist auch das Festivalgagen berechnen sich dann auch irgendwie von einem subjektiven Algorithmus, den jeder Festivalbooker dann halt irgendwie anlegt. Also für eine Newcomer-Band sind da Gagen um die 1.000 Euro vielleicht drinne. Aber das
pro Band. Pro Band.
Ja, genau. Aber das geht natürlich dann halt für die Headliner weit über die mehrere hunderttausend Euro.
Können die Bands vorher sowas vereinbaren wie, keine Ahnung, sie sind prozentual beteiligt am Ticketverkauf?
Nein. Das ist also selbst für die Headliner, also zum einen wird man das nicht durchbekommen, weil das halt einfach zu kompliziert zu berechnen ist und sich dann natürlich auch viele, viele Festivalbooker dann auch ungern dann irgendwie in die Karten schauen lassen oder halt irgendwie Abrechnungen dann halt vorlegen, die im wahrscheinlichsten Fall auch irgendwie nachzuprüfen sein müssen. Aber nein, das davon habe ich noch nie gehört und das gibt's auch eigentlich.
Das heißt, da gibt's einen Festpreis und das ist es dann.
Ganz genau. Ja. Anders als bei Konzerten. Bei Konzerten ist das schon so, dass halt man sich dann gemeinsam auf Kosten einigt zwischen dem Veranstalter und der Band oder dem Manager und sich dann halt den Gewinn nach Abzug der Kosten anteilt. Also das ist da im Darmvergleich relativ gegeben.
Jetzt hast du selbst auch lange als Booker gearbeitet. Kann man ungefähr grob sagen, ab wann kann eine Band davon wirklich finanziell überleben?
Ich denke so ab einer Durchschnitts Konzertgröße von 1000 Mann ungefähr.
Dann bringt das für eine Band was pro Auftritt?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Das hängt natürlich viel von der Produktion ab. Mit wie vielen Leuten sie unterwegs sind, wie bringen sie selber viele Sachen mit, die sie transportieren müssen, wie viele Leute sind am Ende mit involviert in der Produktion des Konzertes. Das ist schwer, ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Aber im besten Falle bei einer Größe von um die 1000 Mann geht eine Band dann vielleicht mit 6, 7, 8000 Euro nach Hause.
Und dann müssen sie im Zweifelsfall noch Techniker, Beleuchter, Mietauto und Equipment bezahlen. Alex Kralisch von Universal war das. Mit Musik Geld verdienen, live im Akkord, so heißt die D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz am Donnerstagabend. Wie Geld verdienen, das ist sicherlich eine Frage. Die andere ist aber, wie kann man glücklich Musik machen? Im Idealfall geht natürlich beides zusammen. Zumindest letzteres schafft Peer. 2014 ist ihr zweites Album erschienen, heißt Galactica. Und Gitarre und unter anderem auch Gesang kommt von Daniel von Fromberg. Hallo Daniel.
Hallo.
Daniel, wie viel Geld habt ihr mit der Platte verdient?
Das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, weil die ganzen großen Einnahmen kommen ja auch erst rein. Aber wir können jetzt schon sagen, dass wir über unser Crowdfunding 6.000 Euro eingenommen haben, was schon mal ein guter großer Batzen war, um die Platte überhaupt produzieren zu können.
Wie sehen so Produktionskosten aus für euch, wenn ihr ins Studio geht? Sag mal kurz, wie viele Leute seid ihr und wie lange müsst ihr so im Studio sein?
Wir sind zu fünft und im Studio hieß in diesem Fall bei uns, wie auch bei der letzten Platte eigentlich, dass wir es im Proberaum aufgenommen haben und nur so einige Kleinigkeiten im Studio noch nachbearbeitet haben. Im Grunde ist diese Platte also eigentlich eine gute Lektion für alle Bands da draußen. Man kann auch im Proberaum mit dem heutigen Equipment, was alles erschwinglich geworden ist und dank digitaler Aufnahmemöglichkeiten, das alles ganz schön auch im Heimbetrieb aufnehmen. Die Kosten sind dann aber natürlich trotzdem für jemanden, der einen aufnimmt, der das irgendwie alles mikrofoniert und aufbaut und dann für den Mix und für das Mastering und so ein Kram für das Pressen kommt das ganze Geld dann zusammen und auch noch mehr als die 6.000.
Also. Aber das heißt, 6.000 ist so knapp unterfinanziert. Also ein bisschen was habt ihr noch dazu schießen müssen?
Genau, also das eine ist die Platte zu produzieren, das andere ist es das, was dann kommt. Und das ist der eigentlich geldfressende und auch spannendere Teil, weil man muss ja die Platte irgendwie die Leute bringen.
Was
und,
macht ihr da?
Ja, da hatten wir einen Promo-Agenten für uns, der hat dann quasi Redaktionen wie D-Radio Wissen angeschrieben und
unglaublich.
Die Platte unterzubringen. und macht dann so einen Kram. Aber inzwischen haben wir sehr viel in Eigenregie über die sozialen Medien gemacht, was auch Geld kostet, weil wenn man bei Facebook will, dass irgendetwas durchsticht, muss es nicht nur gut formuliert und aufbereitet sein, sondern es kostet, also wenn man dann eine größere Reichweite erzeugen will, auch Geld.
Ja, und es kostet auch eure Arbeitszeit, also ihr sitzt ja auch davor.
Genau.
Ja.
Genau, also es ist von uns fünf, würde ich sagen, haben sich drei, vier wirklich reingehangen, da was zu machen. Und klar, das sind dann Stunden und klar, auch im Studio natürlich auch. Also wir haben, glaube ich, weiß gar nicht, wie viele Tage hatten wir denn? Vielleicht waren es so 7 bis 10 Tage im Proberaumstudio quasi, aber verteilt über so eine gewisse Zeit. Und ja, ungefähr, also ich finde es eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ungefähr sowas kostet es. Also eine Platte aufzunehmen in so einem, ich sag mal, Indie-Bereich, in dem wir so unterwegs sind, man kann es natürlich auch günstiger haben. Also Singer-Songwriter können sich einfach an ihren Rechner setzen und irgendein Musikprogramm sich kaufen, was entweder bei Apple mitgeliefert wird und für umsonst oder was Geld kostet, aber auch nicht so viel. 2 Mikrofone und fertig ist die Singer-Songwriter-Platte, die kostet dann nicht 6.000 Euro vielleicht, wenn man das alles in Eigenregie macht. Aber im Grunde ist das sozusagen so eine Benchmark eigentlich, wo man sagen kann, ja.
Bis dahin geht's und das muss, genau, das muss man in die Hand nehmen und kriegt ein Amateur Plus oder Professional Minus Produkt da irgendwie raus, also was sich auch noch vernünftig anhört.
Genau, also das finde ich auch gut an unserer Platte, dass sie sich klanglich nicht verstecken muss hinter anderen Produktionen, die vielleicht teurer waren und irgendwie mehr Studio-Bombast auffahren, aber dadurch nicht unbedingt besser werden, sondern eine vernünftige Rockplatte auf dem Stand der Zeit kann man eben so herstellen.
Das heißt aber im Klartext, es reicht bei weitem nicht, um davon jetzt zu leben, sondern das ist für euch wirklich ein Hobby.
Das ist für uns ein Hobby oder wie man, wie unser Bandleader Peer sagt, ein teures Hobby.
Das naja, es gibt auch andere teure Hobbys, also Fotografie oder so, genau. Ist auch ein teures Hobby.
Ja. Genau, aber so ungefähr so ist es. Geld verdienen tut man dann, wenn man entweder die Platte wirklich durchschießt und sich total gut verkauft, aber da haben sich natürlich die Zeiten auch verändert. Leute hören selbst in unserem Bereich immer weniger irgendwie CDs oder Vinyls, auf die wir hauptsächlich gesetzt haben, weil sie einfach große Fans von Schallplatten sind, sondern sie hören halt meistens inzwischen im Stream und bei Spotify oder so. Und da kriegt man dann relativ wenig Geld raus. Das heißt, wenn man es nicht schafft, mit der Platte durchzustarten, dass sie sich gut verkauft, dass sie viel im Radio gespielt wird, da spielt dann die GEMA eine Rolle, da kommt viel Geld rein. Wenn man dann dazu nicht auch noch viel touren kann, also übers Touren verkauft man natürlich dann auch mehr Platten, weil Leute was vom Konzert mitnehmen und weil man auch natürlich von den Gigs idealerweise Geld bekommt, wobei das auch nicht immer selbstverständlich ist, verdient man damit kein Geld. Und als Voraussetzung, damit man das tut, würde ich sagen, ist sicherlich auch heute immer noch der Support von irgendeiner Form von Label
hilfreich.
Relevant. Ja. Genau.
Aber du hörst dich insgesamt nicht unzufrieden an. Also du hast einen Fulltime-Job normal, nebenbei sozusagen, aber das funktioniert für dich als Modell gut. Also du bist damit nicht dramatisch unglücklich.
Nee, dramatisch unglücklich bin ich damit nicht. Ich wenn ich klar, also ich sag mal so, irgendjemand hat letztens einen Aufkleber geschenkt und da stand drauf all grown up and still waiting to be a rock'n'roll star. Und so ein bisschen ist es sicherlich, also der Traum stirbt nie. Aber irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, ja Mensch, irgendwie, das muss doch mal irgendwie klappen mit euch und ihr müsst doch mal richtig durchstarten. Und ich denke dann immer, ja, stimmt, wäre auch schön. Gleichzeitig machen wir ja eigentlich alles das, was andere Rockstars auch machen. Wir spielen Konzerte, wir machen Videos, wir geben Interviews für dieses, wir bringen Platten raus, die kann man auch kaufen. Und was man sozusagen machen kann, machen sie eigentlich auf einem kleineren Level, aber das macht schon sehr glücklich.
Das heißt, gib uns mal einen Ausblick so für die Zukunft. Was sind so eure nächsten Pläne? Galactica ist jetzt fertig, was kommt jetzt?
Wir erholen uns eigentlich erst seit ein paar Wochen davon, dass diese Platte jetzt tatsächlich veröffentlicht ist und wir jetzt das Größte abgearbeitet haben, was wir dieses Jahr alles vorhatten. Insofern gibt es gerade keine konkreten Pläne außer der Tour, die dann im Ende Oktober stattfinden soll. Wie genau kann ich noch nicht sagen, aber es wird eine geben. Und es kommt noch ein Video. Das, was aber eigentlich gerade über allem drüber liegt, ist, dass Kinder gekriegt werden in unserer Band und die Leute dann einfach auch mal Zeit für ihre Kinder brauchen.
Muss auch mal sein.
Wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich denke ich mal, wird so ab Ende des Jahres erstmal dann eine gewisse Zeit Pause sein, bis wir uns dann wieder treffen und neue Songs aushacken.
Jetzt musst du mir einmal noch ganz kurz zum Schluss sagen, ist das ganz schlimm, wenn ich sage zu dem Titel, den wir jetzt hören, es hört sich ein bisschen an wie früher JBO aus Erlangen?
Das ist für eine mittlere Frechheit, aber es ist zumindest originell, das habe ich noch nicht gehört. Ich kenne immer nur den Vergleich mit We Didn't Start the Fire von Billy Joel und It's the End of the World von R.E.M.
Musik ist ein Grundbedürfnis. Jeder von uns hat irgendwie einen Zugang dazu. Ist ein Gefühl, meistens geht es aber über den Kopf und dann irgendwie in den Bauch. Doch für viele Musikschaffende ist das Bauchgefühl vor allen Dingen mau. Zumindest, wenn sie auf ihr Konto schauen. Denn viel ist da nicht drauf normalerweise. Mit Musik Geld verdienen. Live im Akkord. So heißt heute Abend die D-Radio-Wissen Redaktionskonferenz. Schönes Bauchgefühl bei Musik, wenn es sich zu bewegen anfängt. Ich bin Sven Preger und tanze eine Runde. Blicken wir jetzt mal auf die Zahlen. Also meine letzte Platte, knallharte Zahlen, waren die Tempels. Echte CD meine ich mit Platte. Mehr als 10 Euro habe ich dafür ausgegeben. Wenn man sich den Umsatz der gesamten Musikbranche in Deutschland anschaut, dann steht da für 2013 die Zahl 1,4 Milliarden Euro. Und das Besondere daran ist, dass dieser Umsatz seit Jahren mal wieder angestiegen ist. Das liegt natürlich auch daran, dass wir Geld ausgeben. Weniger für Platten, eher auch für Streaming. Aber auch bei Platten gibt es tatsächlich noch Ausnahmen.
Also im Schnitt vielleicht 250. Wahrscheinlich ist es mehr. Also ich weiß es auch echt nicht.
250 Euro gibt Susanne Klapper im Monat für Musik aus. Vielleicht auch mehr. Viel davon geht an kleine Indie-Bands, gerne aus England.
Bei jeder Bestellung kriegt man einen netten Zettel dazu und danke, dass du schon wieder unsere Platte gekauft hast, weil die dann natürlich auch wissen, ach, das ist die. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie mal Buch führen würde ein Jahr und mir aufschreiben würde, wie viel Geld ich in einem Jahr für Musik ausgeben würde, würde ich mich, glaube ich, selber für verrückt erklären und alle um mich rum auch.
Susanne ist noch nicht mal DJ oder sowas. Die 32-Jährige betreibt in Köln ihren eigenen Friseurladen und hört einfach für ihr Leben gern Musik. Auf Kassette, CD, ab und zu auch digital, vor allem aber auf Platte.
Ich finde, es ist ein bewussteres Hören. Ich gehe ja ganz bewusst an mein Plattenregal und will die und die Platte hören, legt die auf und hört dann auch von Anfang bis Ende so durch, wie der Künstler sich das gedacht hat. Kostet dann im Schnitt eher 50, 20, auch mal 25 Euro eine Platte. Aber wenn ich was haben will, ist es mir eigentlich auch egal.
So wie vor 2 Jahren zum Beispiel, als Susanne das gekauft hat, was wir gerade hören. Ihr bislang wertvollstes Stück.
380 Pfund.
Echt? So eine kleine Platte?
Ja, das ist
ja, so doof kann natürlich nur jemand fragen, der Musik vor allem im Radio hört. Die Platte, die sich Susanne für umgerechnet 475 Euro gekauft hat, ist eine Single in sehr kleiner Auflage, ein Sammlerstück.
Das sind die Sea Urchins und das Lied heißt Pristine Christine. Das ist die erste Veröffentlichung von meinem Lieblingslabel, was ich mit 14 angefangen habe zu sammeln. Und ich bin in diesem Jahr fertig geworden und habe es komplett.
Es fing schon als Teenie an mit der Musikleidenschaft. Und bis heute hat sich daran nicht viel geändert. Susanne Klapper gehört laut Bundesverband der Musikindustrie zu den sogenannten Intensivkäufern. Also zu den Menschen, die im Jahr mehr als 9 CDs, Platten oder MP3-Downloads kaufen oder für Musikstreaming Geld ausgeben. Und zwar im Schnitt knapp 200 Euro im Jahr. Mit ihren 250 Euro im Monat gehört Susanne also gewissermaßen zu den Mega-Intensivkäufern.
Das ist schon das Wichtigste. Ne? Dafür fahre ich jetzt halt irgendwie nicht dann 3 Wochen nach Thailand oder so. Ne? Also es gibt auch Platten, auf die ich richtig gespart habe, ne? Wo ich wusste, das wird ein harter Brocken und da muss ich das Geld muss ich erstmal haben.
So wie Susanne sind laut Bundesverband der Musikindustrie nur etwa 4% der Deutschen drauf. Knapp 2 Drittel haben im letzten Jahr weder CDs noch MP3s oder Platten gekauft. Der Rest hat vor 10 Jahren im Schnitt für sowas 71 Euro ausgegeben, heute 56. So wie ich. Alle 2 Monate mal ein MP3-Album, das war's. Ich habe nicht mal ein Streaming-Abo, das je nach Anbieter ja immerhin 120 Euro im Jahr kostet. Allerdings gehe ich ganz gern auf Konzerte.
Ich war vor 4 Jahren in New York beim New York Pop Fest. Das ist so ein kleines Indie-Pop-Festival. Also ich war dann auch ein paar Tage länger da, aber da bin ich schon wirklich nur nach New York, um die Bands auf dem Festival zu sehen. Wenn ich halt weiß, okay, ich kann die nur da sehen und ich will das unbedingt, dann wird da halt eine Reise hingemacht.
Gut, auch da sind Susanne und ich sehr verschieden. Für ein Konzert bin ich bisher maximal von Köln nach Stuttgart gefahren. Und ich schaffe vielleicht 3 Konzerte pro Jahr. Laut Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft genauso wie der durchschnittliche Musikveranstaltungsbesucher.
Also ich bin im Schnitt an meiner Woche.
1 Konzert pro Woche. Susanne ist eben in jeder Hinsicht überdurchschnittlich. An mir kann man da schon eher den Durchschnittstrend der letzten Jahre ablesen. Ich kaufe weniger CDs als früher und wenn ich auf Konzerte gehe, zahle ich gefühlt auch mal ein bisschen mehr. Wer heute auf Musikveranstaltungen geht, gibt im Schnitt und pro Jahr 113 Euro aus.
Das sind die Nightflowers, eine neue englische Band, die ich ganz toll finde.
Wenn Susanne auf Konzerte oder Festivals geht, kauft sie jedes Mal nicht nur Platten oder CDs, sondern auch Merchandise. Ein Bandshirt, ein Jutebeutel, eben alles, womit sie ihre geliebten Bands irgendwie unterstützen kann. Musik, das ist Susanne Klapper eben einiges wert.
Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Also natürlich Familie, mein Freund und ne, so, darüber braucht man nicht reden. Aber ich würde mich von meinen Möbeln trennen, ich würde mich von meinen Klamotten trennen, aber nicht von meinen Platten.
Ihr ist Musik einiges wert. Die Radiowissen-Reporterin Julia Möckel hat sie getroffen. 250 Euro im Jahr sind mega Intensivkäufer, die Radiowissen mit Musik Geld verdienen. Und das ist am besten, wenn es live im Akkord zugeht. Verkauft ein Musiker seine Seele, wenn er sein Stück für Werbung hergibt? Oder ist das nur vernünftig? Der Musiker Mika hat zum Beispiel noch bevor der berühmt wurde für Kaugummis Werbemusik komponiert und schämt sich bis heute nicht dafür. Das sei ein bisschen wie eine Hure, aber Huren seien sehr weise Leute, hat er in einem Interview gesagt. Auch eine steile These. Die Radiowissen-Reporterin Christina Kiauka, du hast dir ein paar Beispiele angeguckt, wo ein Werbesong den absoluten Durchbruch bereitet hat. Nämlich wo?
Ja, wo? Das sind zum Beispiel bei den Shins mit dem Song New Slang. Schön, ne?
Ja, sehr harmonisch. Hört sich nach Country, Schokolade, Getränke an, irgendwie so.
Der Titel ist rausgekommen im Februar 2001 und wurde dann aber für eine Werbekampagne von McDonald's genutzt.
Obst.
2002 bei den Olympischen Winterspielen war das. Und da hat diese Indie-Band echt richtig Stress bekommen.
Ja, das glaube ich.
Die haben dann solche üblen Sachen geschrieben wie Mac-Shins und haben die Fanschaft quasi gekündigt. Und die Band hat sich da aber gewehrt, hey, und hat gesagt, wir konnten mit dem Geld aus diesem Werbeclip unsere nächste Tour finanzieren. Wir haben ein Kellerstudio gebaut und haben da das zweite Album aufgenommen. Und die Shins hatten halt auch in dem Zeitraum dann so ihren Durchbruch. Und der Titel wurde danach ja auch für den Film Garden State genutzt. Kennt man vielleicht von 2004 mit Zach Braff und Natalie Portman. Die hatten nämlich in dem Film dann auch noch gesagt, dieser Song ändert dein Leben. Und dann hörte man dieses Lied und dann war es echt, die Shins waren voll dabei.
Wir lernen Musik für Fast Food, wer die hergibt, der bekommt Stress mit seinen Fans. Stellt sich die Frage, welches Produkt geht denn vielleicht?
Also das ist jetzt nicht meine Meinung, möchte ich betonen, aber ich habe das Gefühl, dass die Fans mit Fluglinien eher können als vielleicht mit Burgern oder Fritten. Aber vielleicht sind die Fans von Boy auch etwas anders als die von den Shins.
Da sehe ich schon mal einen Flug mein Konto rattern. Man fliegt überall hin, schaut raus, dynamisch. Ja, ja.
Genau, das ist das Lied Little Numbers von der Band Boy. Das sind Valeska Steiner und Sonja Glass. Und sie haben dieses Lied für die Lufthansa hergegeben, für einen Werbeclip. Und er fängt auch wirklich ganz süß an mit so einer kleinen Eule. Und danach sieht man den großen Lufthansa-Vogel. Aber auch daraufhin haben Boy ein bisschen Stress bekommen und haben sich immer wieder dafür rechtfertigen müssen. Und die Sängerin Valeska Steiner hat dann gesagt, wir würden unsere Musik auf keinen Fall für alles hergeben, oder nur, weil es Geld dafür gibt und dass sie ja auch andere Angebote von der Industrie bekommen hätten und die aber abgelehnt haben.
Warum?
Und Sonja Glass, also die andere aus der Band, hat dann gesagt, es gab viele Marken, mit denen wir uns einfach nicht identifizieren konnten. Da macht es auch keinen Sinn für uns.
Meckes, der Kranich, hast du noch ein aktuelles Beispiel?
Ja, das ist eine irische Band. Gotta be this one, I know it is, I know it is.
Ganz ehrlich, hört sich nach Bier trinken an, so schnelle Schnitte aufeinander oder irgendwo hinfahren und da was genießen oder so.
Hinfahren ist ein guter Tipp. Also
okay.
Das ist erstmal All the Luck in the World heißt die Band und der Titel heißt Never. Und dieses Lied wurde jetzt bekannt über einen Werbeclip für ein Reiseportal. Und ich fand es total lustig. Ich war nämlich beim Haldern Anfang August war das so ein kleines Indie-Festival am Niederrhein und da haben die gespielt, ne? Und das ist halt so, oh, da sind teilweise echt viele nervige Hipster und die Schlangen drängelten sich vor diesem Spiegelzelt und dann stand so einer an der Tür und sagte so, oh, das sind doch die, die jetzt diesen Werbeclip gemacht haben, da gehen wir aber nicht hin, da sollen nur die ganzen anderen hingehen.
So.
Ja, und der Saal war voll und bei Never brüllte das ganze Publikum. Also was heißt brüllen bei dem Lied? Aber alle haben sofort mitgesungen. Ich meine,
war eine Bewegung. Ja, aber da musst du dich dann überlegen, ob du zu den Hipstern gehören willst oder nicht. Da musst du dich klar bekennen. Werbung kann polarisieren. Meckes, der Kranich oder ein Reiseportal. Christina Kiauke hat zusammengestellt. Dir vielen Dank dafür. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz 7:55. Wir versuchen heute Abend mit Musik Geld zu verdienen. Und das geht auch, wenn wir live im Akkord spielen. Vielleicht sogar besser, als wenn wir irgendwas anderes machen. Wir haben dazu unter anderem gefragt bei Facebook, wie unterstützt ihr denn eure oder euren Lieblingsband oder Sänger, Sängerin? In der Redaktionskonferenz klären wir das, wie Musiker Geld verdienen. Allein Musik verkaufen reicht schon lange nicht. Also, was macht ihr? Die Radiowissen-Reporterin Christina Kiauka, was kommt an Antworten?
Ja, da kommt zum Beispiel von Stefan Gellert, wie ich finde, eine ganz schöne Sache. Der schreibt, ich habe von einer recht neuen, aber auch guten Band eine kostenlose Fotoserie gemacht und ihnen zur freien Verwendung zur Verfügung gestellt. Und schreibt uns auch, dass die Band Konzis heißt und schickt uns gleich den Link mit den Fotos. Also,
das ist schon großzügig.
Ja.
Ja, Scotty Böttcher hat noch geschrieben, keine Ahnung, woher Kralisch lebt. Das ist der Mensch von Universal, der Alex Kralisch, den wir vorhin interviewt haben. Aber umgedreht wird ein Schuh draus. Nach meiner Erfahrung, schreibt Scotty, sind eben gerade die Künstler finanziell erfolglos, die sich vom Mainstream abheben oder etwas Neues ausprobieren. Ja, das ist so eine Erfahrung, die ja heute Abend in unserer Sendung auch so ein bisschen durchkommt, dass viele sagen, wenn wir unser eigenes Ding machen, dann ist das finanziell schon schwierig.
Mhm.
Was gibt es sonst an Reaktion?
Eine sehr schöne Sache von Florian Bredel, der sagt, ich gebe Ihnen nach dem Gig ein Bier aus.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Wenn euch noch was einfällt, schreibt uns das. 7:56. Die Redaktionskonferenz. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz mit Musik Geld verdienen. Live im Akkord, haben wir sie mal genannt. Es gibt viele Streaming-Dienste, wo man wir uns auch Musik runterladen. Django, Xbox Music, Rhapsody. 18 Millionen Nutzer, angeblich in Deutschland, die das machen, sagt zumindest der IT-Branchenverband Bitkom. Marktführer, zumindest nach Nutzerzahlen, ist Spotify. Und nach eigenen Angaben haben die international immerhin 41 Millionen Kunden. Und die Homepage sagt, gleichzeitig gibt es natürlich Millionen von Songs. Zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme den Basisdienst, der ist kostenlos, dann aber mit Werbung. Oder ich gehe in den Premium-Account, dann habe ich eine hohe Audioqualität unter anderem und keine Werbung. Das Ganze kostet dann 9,99 € im Monat. Seit 2012 ist Geschäftsführer bei Spotify Stefan Zilch. Mit ihm habe ich heute Nachmittag auf der CO Pop in Köln, da war er, ich war im Studio gesprochen und habe ihn als erstes gefragt, verdienen Sie jetzt eigentlich mit Spotify Geld oder nicht?
Spotify verdient heute noch kein Geld. Also insofern, wir sind ja noch ein recht junges Unternehmen. Und es ist so, dass wir natürlich sehr viel Energie in den Ausbau des Dienstes und sozusagen auch in die Erweiterung in weitere Märkte stecken. Das heißt also, die Länder, die schon länger aktiv sind, die verdienen natürlich Geld, aber natürlich kostet Expansion Geld. Das heißt, wir sind mittlerweile in 58 Ländern. Als ich hier angefangen habe und wir mit Deutschland in den Start gegangen sind, waren wir gerade das 12. Land. Und das ist einfach die Expansion, die kostet natürlich Geld. Insofern ist Spotify noch nicht profitabel, aber wirtschaftet nennenswerte Umsätze, eben auch für die Musikindustrie, haben dort allein im letzten Jahr über 500 Millionen Dollar ausgeschüttet an die Labels, die Künstler, die Rechteinhaber.
Können Sie was dazu sagen? Ich habe es gerade gesagt, auf der einen Seite gibt es Werbung, die geschaltet wird von Kunden, auf der anderen Seite gibt es die Abos. Sind das die beiden Haupteinnahmequellen, die im Endeffekt irgendwann dazu führen sollen, dass man Gewinn macht?
Ganz genau. Also insofern ist der kostenlose Dienst, das ist sozusagen das, womit wir natürlich viele Nutzer an den Dienst gewöhnen und eben auch zum Thema Streaming überhaupt bewegen. Man sieht das ganz deutlich, dass viele unserer zahlenden Nutzer, also die große Mehrheit der zahlenden Nutzer, irgendwann auch mal den kostenlosen Dienst genutzt haben. Das heißt, die wenigsten Nutzer melden sich von jetzt auf gleich sozusagen für den Bezahldienst an, sondern die testen das erstmal kostenlos und das wird mit Werbung finanziert und der Premium-Dienst, wie gesagt, mit 10 € oder 10 Dollar ist dann sozusagen eine, natürlich die momentan auch noch die wichtigste Einnahmequelle. Insgesamt ist es bei uns so, dass ca. 70% aller Einnahmen zurück in die Musikindustrie fließen. Das heißt also von 10 €, 7 €, aber eben auch von den Werbeeinnahmen. Das heißt, wenn große Marken bei uns werben, weil das natürlich auch eine interessante Zielgruppe ist für Markenartikler, dann werden auch von diesen Werbeeinnahmen 70% weitergegeben in die Musikindustrie, sprich zu den Labels, aber eben auch zu den Rechteverwertern wie der GEMA.
An welcher Stelle wollen Sie in Zukunft stärker die Stellschraube andrehen? Geht es darum, die Ausgaben ein bisschen mehr zu reduzieren, weil man jetzt expandiert? Oder geht es dann irgendwann mehr darum, die Einnahmen größer zu gestalten, dass man jetzt sagt, man baut sich einen Kundenstamm vielleicht mit 10 € im Monat auf und wenn man den hat, passt man nach und nach ein bisschen den Preis an, dass man vielleicht auf 12 oder 13 € kommt? Was ist so die Idee dahinter?
Wir wollen so viele Menschen wie möglich in den Dienst holen. Also wenn man sich anguckt, wie viele Menschen eigentlich illegal Musik hören, also zum, ich sag, also bei Spotify, die Mehrzahl der Nutzer sind sehr junge Nutzer. Ganz viele von denen haben nie für Musik bezahlt. Ja, das ist sozusagen, und es gab ja auch für Musikpiraterie, da gibt es ja auch gar kein wirkliches Unrechtsbewusstsein. Das heißt also, unsere Hauptaufgabe ist wirklich, so viele Menschen wie möglich zu Spotify zu holen, weil wir sind ein legaler und ein lizenzierter Musikdienst, der eben die Künstler, die Rechteinhaber eben auch vergütet. Das heißt, wir wollen wirklich über die Anzahl der Nutzer wirklich wachsen und darüber über viele Nutzer natürlich eben auch noch viel mehr Umsätze erwirtschaften können.
Haben Sie denn als Geschäftsführer für Deutschland, ich meine, es ist ja ein internationaler Konzern, irgendwie eine Vorgabe, dass Sie wissen müssen, ich weiß es nicht, 2016, 2017 müssen Sie eine Art Break-Even-Point erreicht haben, wo Sie dann irgendwann auch mal Gewinn machen?
Ja, da sind wir gerade dabei. Also insofern, natürlich haben wir Ziele auch für die eigenen Märkte und wir sind dann schon extrem erfolgreich. Also wir sind hier, auch wenn wir keine Einzelzahlen kommunizieren, man kann das sehr deutlich sagen, wir sind hier eigentlich auf dem gleichen Wachstumspfad und auf der gleichen Wachstumskurve unterwegs wie unser Gründerland in Schweden sozusagen, und die sind ja dort sehr, sehr erfolgreich.
Jetzt ist in den vergangenen Monaten und Jahren Spotify immer wieder auch ein bisschen dafür kritisiert worden, dass an die Künstler zu wenig Geld zurückfließt. Müssten da nicht dann mehr Ausgaben noch von Ihrer Seite stattfinden?
Ja, noch mehr geht ja gar nicht. Insofern, wir geben natürlich schon die größten Anteile weiter, über 70%. Das ist ja eigentlich auch ein Wert, der so gelernt ist und wie das auch bei iTunes funktioniert. Ich denke, das ist einfach ein bisschen der Tatsache geschuldet, wie ich eben schon gesagt habe, wir sind in manchen Ländern noch gar nicht lange dabei. Da gibt es noch gar nicht so viele Nutzer. Und was man natürlich auch sehen muss, und da machen auch eben viele natürlich viele Fehler, wenn ich auf so eine Abrechnung gucke, die Streaming-Umsätze habe ich ja ein Leben lang. Das heißt also, die Künstler werden für jeden Stream vergütet. Man kann natürlich nicht einen Stream mit einem Download vergleichen. Das ist sozusagen ja nur eine Einmalzahlung und danach hat der Künstler sozusagen von diesem Nutzer keine weiteren Einnahmen, während das Streaming natürlich exponentiell wächst, immer mehr Nutzer streamen. Also insofern, das Streaming funktioniert, sehen wir an den Märkten, die wir, wie gesagt, schon länger gelauncht haben. In Skandinavien ist Streaming mittlerweile die wichtigste Einnahmequelle für die Künstler. Sogar wichtiger als Download, aber sogar wichtiger als physische Tonträger, wo wirklich in Schweden 75% der Einnahmen über Streamingdienste generiert werden und das sozusagen auch eine ganze Branche umwälzt. Da sind wir hier natürlich noch nicht, aber wir hoffen natürlich, dass wir hier auch diese Erfolge erreichen werden. Und dafür brauchen wir auch ein bisschen, sag ich mal, Vertrauensvorschuss der Künstler.
Vertrauensvorschuss auch der Künstler. Warum geht Spotify dann nicht her und veröffentlicht zum Beispiel auch ganz konkrete Zahlen über das eigene Unternehmen? Auch das ist ja ein Stück Transparenz und vertrauensbildende Maßnahmen. Da weiß man genau, wo man steht.
Das tun wir mittlerweile. Also es gibt, wir haben eben auch eine Website gelauncht, wo sich eben auch die Künstler informieren können, wo sie sehen, wie diese Einnahmen geteilt werden, was sozusagen bei ihnen bleibt, was wir eben nicht tatsächlich genau kommunizieren können, weil das, diese Zahlen haben wir ja gar nicht, ist, was tatsächlich letztendlich beim Künstler hängen bleibt, weil das ist, entscheidet sich durch den Vertrag, den der Künstler mit dem Label hat. Also wir vergüten ja die Rechteinhaber und in allermeisten Fällen sind das die Labels. Das heißt also, von dem Vertrag, den Künstler mit den Labels haben, hängt ab, wie viel sie Ausschüttung bekommen. Aber wir haben eine eigene Website, wo wir das wirklich Spotify for Artists, wo wir wirklich aufschlüsseln, wie sich die Einnahmen uns verteilen, die wir aber eben an die Rechteverwerter und an die Rechteinhaber weitergeben. Aber auch zum Beispiel beim Thema GEMA haben wir ja auch keinen Einfluss darauf, wie die diese Einnahmen, die sie über Streaming generieren, weiter verteilen. Die haben dort ja auch ihre Schlüssel und da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Das sind Verträge, da haben wir sozusagen gar keine Aktien drin. Also wir können immer nur bis zu dieser Grenze zeigen, wie wir die Umsätze teilen.
Die Streamingdienste wachsen, allen voran Spotify. Momentan wachsen sie zwar, machen aber noch keinen Gewinn. Das sagt Stefan Zilch, ist Geschäftsführer von Spotify in Deutschland. DD Radio Wissen, Redaktionskonferenz am Donnerstagabend mit Musik Geld verdienen. Live spielen im Akkord, vielleicht ist das die Lösung, aber dann braucht man auch die Hallen, die man füllen kann.
They worry about you as well. The crew chief and the mechanics that work on the plane.
Der Testpilot Michael Melville fliegt mit seinem selbstgebauten Spaceship One ins All.
They would never let me get in the plane if they thought something was wrong with it.
Manche Dinge sind einfach zu heikel, um sie an anderen auszuprobieren. Da muss man selber ran.
It wasn't just one man, it was a team effort always.
Wenn Forscher und Tüftler an ihre Grenzen gehen.
This is the end, you know, that's exactly what I thought.
Mut zu sich selbst. D-Radio Wissen 100 über Selbstversuche. Am Freitag ab 18.15 Uhr.
D-Radio Wissen.
Nominiert für den Deutschen Radiopreis 2014.
Ja, da gibt es einiges an Applaus. Ab morgen wieder die 100 hier um 18.15 Uhr. Bis jetzt noch die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Christina Kiauka, so am Ende der Sendung mit Musik Geld verdienen. Was nimmst du so mit? Was hast du gelernt?
Was habe ich gelernt? Vielleicht, dass ich doch mal so ein T-Shirt oder so einen Jute-Beutel kaufen sollte.
Alles Jute.
Ich stehe da ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf.
Nicht auf, nicht auf das T-Shirt oder nicht auf den Jute-Beutel von der Band?
Beides. Diese ganzen
Merchandise-Sachen,
da mache ich immer einen großen Bogen drum, weil, also, ich ziehe das nicht an. Also, obwohl, ich habe einen Beutel von den Eels und dann hilft man ja schon.
Du weißt schon, dass man einen Jute-Beutel jetzt auch nicht unbedingt anziehen muss, ne?
Nee, kann man auch.
Ja, das
habe ich auch mal gesehen bei Captain Peng, der hatte das auf der Bühne. Naja, auf jeden Fall unterstützt man damit ja schon die Band ein bisschen. Aber was ich mir vielleicht doch echt vorgenommen habe, ist wirklich mal beim Crowdfunding mitzumachen. Das hat ja vorhin vom Peer, der Gitarrist, erzählt, Daniel von Fromberg, dass sie so 6.000 Euro zusammenbekommen haben. Und ich meine, es ist ja eigentlich echt nicht so schwierig.
Was würdest du geben?
Ein Klick? 5 Euro.
Also weniger als eine CD früher gekostet hat oder heute kostet.
Ja, ja, du hast mich.
Ich hab überlegt, CD kaufen finde ich generell nochmal eine Maßnahme überhaupt. Dann von den Bands und dann direkt bei den Bands. Also vielleicht eher auf der Homepage als bei Amazon oder so. Mhm. Und überhaupt so ein Gedanke nochmal. Vielleicht mal wieder Geld für Musik ausgeben. DD-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Christina Kiauka, dir vielen Dank. Und das Beste aus 2 Stunden zusammengefasst in 3 Minuten, das ist hier.
DD-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und heute Abend verdienen wir mit Musik ordentlich Geld. Das versuchen wir zumindest. Wenn uns etwas so berührt wie Musik, tanzen lässt, sogar zum Weinen bringt, dann muss es uns doch auch irgendwie was wert sein. Was ist aus deiner Perspektive der größte Fehler, den junge Bands häufig machen?
Ich würde sagen, eine gewisse fehlende Eigenständigkeit. Dass sich viele Bands halt den Fehler machen, sich Bands oder Künstler, die sie gut finden, zu kopieren. Und ich, also im Grunde ist natürlich, sich dazu inspirieren zu lassen, natürlich genau der richtige Ansatz. Aber mir fehlt persönlich in Deutschland so ein bisschen so der Mut, etwas Neues zu machen und sich halt zwar inspirieren zu lassen, aber das Ganze dann nochmal auf ein anderes Level zu heben.
Als Maler und Lackierlehrling hatte Bushido 300 Euro im Monat. Jetzt hat er seinen Stundenlohn von 80.000 Euro.
Der Hip-Hop-Markt in Deutschland, der ist natürlich großartig. Da gibt es viel Mut, da gibt es viel Eigenständigkeit, wo Künstler da ihren eigenen Weg gegangen sind. Und deswegen ist das ja auch so erfolgreich gewesen.
Ich gehe schon regelmäßig zu Konzerten, auch wahnsinnig gerne. Früher habe ich auch sehr viel CDs gekauft. Das war immer so mein Highlight, so einmal im Monat in die Musikabteilung zu gehen und da alles durchzuhören. Aber ich höre fast keine CDs mehr. Jetzt habe ich so ein Streaming-Abo. Also ein bisschen was zahle ich schon, aber ob es beim Musiker landet?
Daniel, wie viel Geld habt ihr mit der Platte verdient?
Das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, weil die ganzen großen Einnahmen kommen ja auch erst rein. Aber wir können jetzt schon sagen, dass wir über unser Crowdfunding 6.000 Euro eingenommen haben, was schon mal ein guter großer Batzen war, um die Platte überhaupt produzieren zu können.
Aber das heißt, 6.000 ist so knapp unterfinanziert. Also ein bisschen was habt ihr noch dazu schießen müssen?
Genau, also das eine ist die Platte zu produzieren. Das andere ist es das, was dann kommt. Und das ist der eigentlich geldfressende und auch spannendere Teil, weil man musste die Platte irgendwie in die Leute bringen.
Aber du hörst dich insgesamt nicht unzufrieden an. Also du hast einen Fulltime-Job normal, nebenbei sozusagen. Mhm. Aber das funktioniert für dich als Modell gut. Also du bist damit nicht dramatisch unglücklich.
Nee, dramatisch unglücklich bin ich damit nicht. Ich werde nicht, klar, also ich sag mal so, irgendjemand hat einen Aufkleber geschenkt und da stand drauf, all grown up and still waiting to be a rock'n'roll star.
250 Euro gibt Susanne Klapper im Monat für Musik aus, vielleicht auch mehr. Viel davon geht an kleine Indie-Bands, gerne aus England.
Bei jeder Bestellung kriegt man einen netten Zettel dazu und danke, dass du schon wieder unsere Platte gekauft hast, weil die dann natürlich auch wissen, ach, das ist die. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie mal Buch führen würde ein Jahr und mir aufschreiben würde, wie viel Geld ich in einem Jahr für Musik ausgeben würde, würde ich mich, glaube ich, selber für verrückt erklären und alle um mich rum auch. Das ist schon das Wichtigste, ne? Dafür fahre ich jetzt halt irgendwie nicht dann 3 Wochen nach Thailand oder so, ne? Also es gibt auch Platten, auf die ich richtig gespart habe, ne? Wo ich wusste, das wird ein harter Brocken und da muss ich, das Geld muss ich erstmal haben.
Sentenz des Ganzen, mit Musik Geld verdienen, bedeutet vor allen Dingen, wir müssen eine eigene Entscheidung treffen. Das war die Woche, die Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Präger. Macht's gut, bis bald.
Die Radio Wissen Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.